Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ich möchte beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns gemeinsam hier auf einer Reise befinden. Eine Reise in der Nachfolge von dir, Jesus, die bei dir beginnt und die bei dir endet. Und du siehst, wo jeder einzelne von uns sich befindet auf dieser Reise. Ob im Hoch oder im Tief. Wir wollen dich einladen, dass du kommst und dass du sprichst. In unser Hoch hinein, genauso wie unser Tief hinein. Und heute besonders dort hinein, wo wir vielleicht in einer Krise sind und wo wir zweifeln. Wir wollen dich einladen, dass du sprichst. Und wir wollen nicht nur hören mit unserem Verstand, sondern wir wollen zulassen, dass du uns dienst. Dass du an uns etwas tust. Danke, dass du hier bist, Jesus. Amen. Auf dieser Reise des Glaubens, in dieser Predigtreihe, hast du vielleicht nicht alle Teile mitbekommen und vielleicht bist du hier und hast die ersten drei Teile verpasst, dann habe ich einen Tipp für dich. Wir haben nicht nur die Predigten, die du nachschauen kannst und das Hauskreismaterial, sondern wir haben auch Videos, wo du die Dinge vertiefen kannst. Auf unserer Webseite unter podcast.matthäus.net kannst du das vertiefen in deiner Kleingruppe, in deinem Hauskreis oder auch, wenn du das mit jemandem zusammentun möchtest, wenn ihr zu zweit unterwegs seid. Und du kannst dir auch die Informationen zuschicken lassen von Petra Friedrich. Ihre E-Mail-Adresse ist hier eingeblendet. petra.friedrich@matthäus.net. Und sie nimmt dich gerne auf und sie hilft dir gerne, auch wenn du Nachfragen hast zum Material. Was haben wir die ersten drei Teile, was haben wir so miteinander erlebt? Welche Phasen des Glaubens sind wir durchgegangen? Und ihr erinnert euch, dass wir hier immer das Schwimmbecken stehen hatten. Das haben wir heute nicht, aber ich habe euch ein Schwimmbecken mitgebracht hinter mir. Und wir haben dieses Schwimmbeckenbild bemüht, um etwas zu verdeutlichen. So wie wir am Anfang vielleicht am Becken stehen, so wie Kinder, die so ein bisschen planschen und das lustig finden, dass das nass ist und dass das spritzt. So stehen wir am Anfang unseres Glaubens vielleicht und sind überrascht, dass es Gott wirklich gibt und dass er erfahrbar ist und staunen. Und sind wie kleine Kinder, die das so entdecken auf einmal, ey, Glaube, christlicher Glaube muss nicht langweilig sein, der kann echt sein, der kann real sein. Da ist wirklich jemand, der eingreift und hineinwirkt in mein Leben. Und dann kommt die nächste Phase, die Phase 2, wo wir uns so ein bisschen unsicher sind noch und wo wir vielleicht in einen Gottesdienst gehen und so ein bisschen gucken, wie machen andere das, wie geht eigentlich Glauben oder wo wir vielleicht auch den Mut haben, sogar uns einladen zu lassen in eine Kleingruppe und wir sehen, was andere sagen, was andere tun, wie andere dieses Thema Glaube so angehen. Wie Kinder, die so im flachen Wasser sind und merken, okay, man kann da schwimmen, man kann da tauchen. Okay, wenn man nicht schwimmen kann, ist Tauchen nicht so eine gute Idee. Also diese Dinge voneinander zu lernen und mutiger zu werden und zu wachsen und sich vielleicht auch immer mehr ins Wasser hinein zu trauen. Das ist so die Phase 2. Und die Phase 3, von der haben wir letzte Woche gehört, die ist, wie Glaube dann praktisch wird, wenn wir auf einmal merken, hey, ich bin begabt von Gott. Und ich kann etwas geben und ich kann etwas bewegen für ihn und in dieser Welt. Und er möchte das sogar, er beruft mich dafür, er beauftragt mich dafür. Und wir legen so, wenn wir an das Schwimmbecken decken, die Schwimmflügel an und wir fangen an zu trainieren und das Schwimmen zu üben. Und irgendwann brauchen wir sie vielleicht nicht mehr. Wir probieren uns aus mit verschiedenen Schwimmtechniken auf dem Rücken, vorne und merken, okay, es gibt mehr als nur eine Variante, wie man schwimmen kann. Und heute nehme ich euch mit in diesem Schwimmbeckenbild an dieses Seil. Kennt ihr das Seil? das da oben so baumelt. So diese Zone direkt vor dem Seil, wo du weißt, danach geht's runter, ne? Danach wird das Wasser tief. Und manchmal geraten wir auch im Glauben so kurz vor dieses Seil. Und manchmal treibt es uns auch auf einmal so ein bisschen unter das Seil hindurch. Und auf einmal merken wir, wie unsere Füße entgleiten. Und wir merken, okay, ich habe den Halt verloren. Ich kann nicht mehr stehen. Es ist zu tief. Und da reagieren wir unterschiedlich dann. Der eine schwimmt dann einfach und weiß, was zu tun ist und ist erschrocken und sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, was ich immer wieder gehört habe, was ich gesehen habe, was andere tun und übe mal dieses Schwimmen und die anderen geraten in Panik und gehen unter oder versuchen sich einfach irgendwie über Wasser zu halten. Für einige ist das da oben, diese Linie, so eine Startlinie für ein echtes Glaubensabenteuer. Und für andere ist das der Beginn der Todeszone. Auf keinen Fall sich dahin treiben lassen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie du als Kind mit dieser Linie umgegangen bist. Ob das so der Ort war, wo du nicht hingetrieben werden wolltest oder wo du gesagt hast, hey, also ich kann gar nicht erwarten, bis meine Eltern mir erlauben, dass ich darüber schwimmen kann und mich auf ein Abenteuer begeben kann. Hey, die von euch, die über diese Linie geschwommen sind und die gemerkt haben, hey, Jesus trägt wirklich, dass dein Glaube dich wirklich trägt, er ist da, die merken, am Ende von diesem tiefen Bereich, auf der anderen Seite des Schwimmbeckens, wartet Jesus auf dich. Und er sieht vielleicht anders aus, als du dachtest. Dein Glaube ist vielleicht ein anderer, als du ihn hattest, noch bevor du losgeschwommen bist, aber er ist da. Und es gibt eine Person in der Bibel, die mehr als nur ein Glaubensabenteuer erlebt hat. Und das ist der Prophet Elia. Und ich möchte dich somit hineinnehmen in das, was Elia erlebt. Und wir können das gemeinsam lesen in 1. Könige im Alten Testament ab Kapitel 16. Wenn du deine Bibel dabei hast oder deine Bibel-App, dann darfst du das gerne öffnen, weil wir gehen da jetzt so durch von Kapitel 16 bis Kapitel 19. Also wir machen ein bisschen Strecke. Und es beginnt in 1. Könige 16, Vers 29. Da lesen wir Folgendes. Ahab wird König über Israel und regiert 22 Jahre in Samaria. Und dann heißt es im nächsten Vers, Ahab trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger und tat, was Jahwe missfiel. Und ein paar Verse weiter, in Vers 33 heißt es dann, und noch vieles andere, womit er Jahwe, den Gott Israels, schwerer beleidigte als alle Könige Israels vor ihm, das tat dieser König Ahab. Und vor diesem König, der anfängt, die Götzen Baal zu verehren, der anfängt, ihn nicht nur zu verehren, den Götzen seiner Frau, sie bringt das mit hinein in die Ehe, sondern der anfängt, ihn anzubeten und der nachher sogar ihm einen Tempel baut mit einem Altar. Vor diesem König tritt Elia. Und er sagt zu ihm in 1. Könige 17, Vers 1, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Was für ein Wort, ne? Was für ein Wort. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, so einem König, der auf so einem Irrweg unterwegs ist, zu dem zu gehen und zu sagen, weißt du was, dafür, dass du das tust mit deiner Familie, wird es eine Dürrezeit geben, es wird weder regnen, noch gibt es nur ein Tau am Morgen, selbst den wird es nicht geben, bis ich es sage. Und Gott spricht zu Elia, dass er dieses Wort sagen soll und dass er dann gehen soll, weg zu einem Bach und sich dort verstecken soll. Und ich habe euch diesen Bach mal mitgebracht. Der sieht so aus, den gibt's wirklich. Der Bach Krit. Und das Bild, oder wo dieser Bach ist, das ist heute das Wadi Jabes. Das liegt im nordwestlichen Jordanien. Kannst du hinfahren und du siehst das Wasser dort. Und Gott sagt, hey Elia, ich will dich da hinführen und aus diesem Bach, und ihr seht das kristallklare Wasser, aus dem kannst du trinken und Raben werden dich mit Nahrung versorgen, weil es ansonsten im übrigen Land nicht mehr regnen wird. Und so passiert es auch. Elia macht sich dorthin. Und dann spricht Gott wieder zu ihm, nachdem dieser Bach vertrocknet ist, weil es nicht geregnet hat, und sagt ihm, zieh nun weiter in die Stadt Zapat, wo ihn eine Witwe versorgen soll. Und du musst wissen, vom Bach Krit nach Zapat waren es 180 Kilometer Fluglinie, also Flugentfernung sozusagen, Luftlinie 120 Kilometer, aber man kann da nicht einfach so geradeaus durch diese Unwägbarkeiten gehen. Deswegen 180 Kilometer hatte der zu laufen und brauchte ungefähr eine Woche dafür, geht man aus. Also er geht, weil Gott das sagt, eine Woche durch diese Landschaft in einem Land, wo es nicht regnet, hin in die Stadt Zapat, weil er darauf vertraut, dass das, was Gott ihm sagt, wirklich stimmt, dass da wirklich eine Witwe ist, die ihn versorgen wird. Und dann kommt er dort an und da ist eine Witwe, die ihn empfängt tatsächlich und sie sagt, aber ich habe gerade noch Mehl und Öl genug, um ein Brot zu backen und dann sind ich und mein Sohn tot. Dann verhungern wir und jetzt willst du, dass ich dir davon was abgebe. Und Elia erlebt, wie Gott ein Wunder tut und dieses Mehl, dieses Öl in der Weise vermehrt, dass es einfach nicht ausgeht. Tag um Tag um Tag und es geht nicht aus. Und dann wird der Sohn dieser Witwe krank und stirbt. Und Elia erlebt das nächste Wunder, weil er sich über diesen Sohn beugt und dreimal fleht und bittet Gott, bitte weck ihn wieder auf zum Leben. Womit hat diese Witwe das verdient? Und er tut das. Elia erlebt das nächste Wunder. Dieser Junge, der erweckt wieder von den Toten und wird lebendig. Was für Glaubensabenteuer erlebt dieser Elia, oder? Diese Zeichen und Wunder, die geschehen, während Gott mit ihm redet, sodass er das wahrnehmen kann. Und dann vergehen 2 Jahre und wieder spricht Gott zu Elia. 1. Könige 18, Vers 1, wir sind jetzt schon im Kapitel 18. Und sagt, geh jetzt und zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Die Dürre ist vorbei. Und dann kommt es zum Showdown. Dann sagt Gott nämlich auch zu Elia, hey, ruf die Propheten. Und er ruft die Propheten, 450 Propheten des Baal und 400 weitere Propheten eines anderen Götzen. Aber wir erleben dann einen Showdown zwischen diesen 450 Propheten des Baal und von Elia, der als einziger Prophet Gottes übrig geblieben ist. Und die stehen sich gegenüber. Und er sagt, hey, wir haben hier 2 Stiere und ihr seid 450 bittet darum, dass Gott Feuer schickt und dieses Opfer verzehrt und sie bitten und sie singen und sie tanzen und sie am Ende ritzen sie sich sogar und es passiert gar nichts. Es passiert nichts. Und dann kommt Elia und betet. Dann ist er dran. Er hat diese 450 machen lassen und in 1. Könige 18, 37 kommt dann er und betet Folgendes. Antworte mir, das bittet er Gott, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Und Gott antwortet. Er lässt Feuer vom Himmel fallen. Und das versammelte Volk wirft sich zu Boden und ruft 2-mal, der Herr allein ist Gott. Und sie kehren zu ihm zurück. Er hat ihr Herz zurückerobert. Das hat er getan. Und danach fällt wieder Regen im Land. Danach tritt das ein, was Gott durch Elia verheißen hat, prophezeit hat. Und jetzt könnte man meinen, nach all dem, was Elia erlebt hat, er ist eigentlich ja sozusagen nach diesem Showdown mit den 450 Propheten des Baal und Gott zeigt sich und er bittet Und sie stehen dumm da und Gott lässt Feuer fallen und verzehrt das Opfer und das Volk kehrt zurück und sagt, hey, du allein, Herr, bist Gott. Jetzt könnte man meinen, besser geht's nicht, oder? Endlich ein Prophet, der es geschafft hat, die Israeliten wieder in der Gegenwart des einzigen Gottes zu versammeln. Man könnte sagen, Elia ist auf dem Höhepunkt seiner Prophetenkarriere angekommen. Wenn wir so an diese Phasen des Glaubens denken, dann könnten wir sagen, hey, dieser Elia, er hat Berufung erlebt, ne? Er hat Prophezeiung ausgesprochen, er hat seine Gabe eingesetzt und dann hat er erlebt, wie Gott ihn wirklich gebraucht, um das zu vollbringen, woran einige Propheten vor ihm gescheitert sind, nämlich die Israeliten zurückzurufen in die Anbetung des einzig wahren Gottes. Der ist auf seinem Zenit. Besser geht's nicht mehr. Und es ist so interessant, dass dann aber kurz darauf, wenn du weiterblätterst, wir merken, Elia ist auch nur ein Mensch. Elia ist auch nur ein Mensch. Der ist ins Schwimmbecken gesprungen, Prophet geworden, beziehungsweise dazu berufen worden, hat getan, was Gott ihm sagt. Aber auf einmal geht's um ihn. Auf einmal wird's persönlich, weil König Ahab seiner Frau Isabel erzählt, hey, das ist das, was dieser Elia getan hat. Und die 450 Propheten Baals, deines Gottes, die sind getötet worden. Und Isabel sagt, okay, um diesen Elia kümmere ich mich. Und sie schickt einen Boten und dieser Bote richtet Elia Folgendes aus in 1. Könige 19, Vers 2. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Ich mag die Hoffnung für alle, weil da heißt es, das schwöre ich. Da ist es ein bisschen kräftiger ausgedrückt. Und dieser Elia, der gerade noch auf dem Höhepunkt war, der all diese Zeichen und Wunder Gottes erlebt hat, der erlebt hat, wie er gebraucht wird, der auf einmal, da jetzt, wo es um ihn selbst geht, wo es um sein Leben geht, packt ihn mit der Angst und er rennt um sein Leben. Und wir lesen, wenn wir weiterlesen in 1. Könige 19, er läuft einen ganzen Tag lang einfach in die Wüste hinein. Einen ganzen Tag. Und dann lässt er sich fallen unter einen Strauch und wünscht sich, tot zu sein. Und er sagt Folgendes, Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Hey, wie kann ein Elia, der gerade auf dem Höhepunkt seines Glaubens war, auf einmal so verzweifelt sein und nicht mehr glauben können? Das ist krass, oder? Wie kann es sein, dass Gott die Herzen des Volkes zurückerobert hat, aber scheinbar nicht im Herzen von Elia regiert, in der Weise, dass es ihn so packt und Elias Herz ihm in die Hose rutscht? Elia kann nicht mehr. Der ist völlig fertig. Er ist körperlich am Ende. Es gibt heute so viele jüngere Leute, die tragen so T-Shirts und Pullover, da steht drauf Faith over Fear. Ne? Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Vielleicht hast du selber so einen Hoodie zu Hause. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Aber eigentlich sagt Elia hier, diesen Pulli, den gebe ich heute zurück. Weil bei mir ist es andersrum. Die Angst triumphiert bei mir gerade über meinen Glauben. Elia kann nur nicht nur glauben und ist von Angst gepackt, sondern er sagt auch, hey, ich habe gedacht, dass durch mich als Prophet, dass Gott endlich sein Ziel erreicht und sein Volk versammelt und dass endlich diese Kämpfe zu Ende sind und jetzt trachtet mir Isabel nach meinem Leben. Der Kampf ist nicht vorbei, es geht in die nächste Runde. Und ich war nicht bereit für die nächste Runde. Und Elia fühlt sich so, als hätte er versagt. Er sagt, ich bin anscheinend nicht besser als die Propheten, die vor mir waren, als meine Väter. Anscheinend habe auch ich versagt. Anscheinend kann mich Gott doch nicht so gebrauchen, wie ich dachte. Vielleicht geht es dir auch so, dass du auf einem Glaubenshöhepunkt gewesen bist oder vielleicht auch gerade einen erst erlebt hast und jetzt das Gefühl hast, irgendwie habe ich mir das wohl nur eingebildet. Irgendwie regiert jetzt der Zweifel und die Angst in mir. Und was so schön ist zu lesen, ist, wie Gott darauf reagiert. Elia, der ist fertig, der kann nicht mehr, körperlich nicht mehr, aber er hat auch keinen Glauben mehr. Und was Elia jetzt braucht, ist nicht eine Ermahnung, hey, glaube mehr, was ist los mit dir, du Kleingläubiger, ne? Sondern er braucht, dass Gott seinen Glauben wiederbelebt, dass Gott zu ihm redet in diese Situation hinein, dass er ihm begegnet. Und das, was Elia aber als allererstes braucht, und das ist interessant zu lesen, ist Schlaf und Essen. Schlaf und Essen. Und ich finde das so gut zu lesen, dass Gott das weiß. Und er lässt Elia schlafen. Er lässt ihn erstmal schlafen. Und dann versorgt er ihn mit Essen. Und dann lässt er ihn wieder schlafen. Und dann versorgt er ihn wieder mit Essen. In der Bibel heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber in der Bibel heißt es nicht, ohne Brot sollst du nicht leben. Wir brauchen auch das Brot. Und Gott weiß das und sagt, du darfst schlafen und du darfst wieder zu Kräften kommen und ich stärke dich. Und Gott ist nicht wütend auf Elia, weil er eine Glaubenskrise hat. Gott ist nicht wütend auf dich, wenn du eine Glaubenskrise hast. Wenn du gerade noch Gott alles zugetraut hast und jetzt nicht mal mehr weißt, ob er noch existiert, ob es ihn noch gibt. Gott verurteilt das nicht, sondern er richtet Elia liebevoll wieder auf. Und er ruft ihn einen Moment später raus aus der Höhle, in die sich Elia verkriecht. Und er stellt ihn auf einen Berg, er hebt ihn empor und er geht an ihm vorüber, weil Elia jetzt die Begegnung mit ihm braucht. Und das Interessante ist, dass ein Sturm kommt, aber Gott ist nicht im Sturm. Ein Erdbeben kommt, aber Gott ist nicht im Erdbeben. Ein Feuer kommt, aber Gott ist nicht im Feuer. Sondern er ist in einem leisen Säuseln, heißt es in der Hoffnung für alle. Aber noch viel besser beschrieben ist es in der Elberfelder, da heißt es, zu hören ist der Ton eines leisen Wehens. Der Ton eines leisen Wehens. Also streng genommen, und so übersetzt es die neue evangelistische Übersetzung, ist vielleicht sogar gar nichts zu hören, weil die sagt, der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Interessant, oder? Ein dahinschwebendes Schweigen. Gott zeigt sich dem lebensmüden, ängstlichen Elia in einer Stille, die ganz besonders zu sein scheint. Eine Stille, die ihn vielleicht auch so verstehen lässt, wenn alles ruhig ist, regiere immer noch ich. Wenn scheinbar nichts passiert, bin ich immer noch am Handeln. Wenn du denkst, ich kümmere mich nicht um dich, bin ich immer noch da. So erscheint dieser Ton eines dahinschwebenden Schweigens in diesem Moment. Und es ermutigt Elia. Er versteht, obwohl vielleicht gar nichts zu hören ist, Gott ist wirklich da. Und er ist da für mich in meiner Situation. Und dass Gott so ein liebevoller Gott ist, der ihn so liebevoll und barmherzig wieder aufbaut und ihm so begegnet. Das zeigt sich auch daran, Gott hat echt Humor, dass er Elia, der vom Tod bedroht wird und sich dann den Tod wünscht, nie sterben lässt. Ne? Hast du mal darüber nachgedacht? Der wird vom Tod bedroht, der wünscht sich den Tod, aber Gott lässt ihn gar nicht sterben. Sondern wir lesen das in 2. Könige 2, 11 und 12. Elia wird in den Himmel entrückt. Und darin zeigt sich die besondere Güte Gottes mit seinem Propheten. Vielleicht kannst du einiges von dem, was Elia erlebt hat, nachvollziehen. Vielleicht hast du nicht diese Art von Zeichen und Wunder erlebt, aber vielleicht hast du es erlebt, was es bedeutet, auf einem Hoch zu sein und dann so tief zu fallen. Vielleicht hast du es erlebt, was es bedeutet, dass du eigentlich dachtest, ich gehe doch erste Schritte im Glauben, ich habe doch gerade erst gelernt zu schwimmen und auf einmal wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen und du bist im Tiefen und du weißt nicht, was zu tun ist. Das Problem mit dem leisen Säuseln, das Problem mit dem dahinschwebenden Schweigen ist, dass es nicht so leicht wahrzunehmen ist, wenn wir am Strampeln sind. Wenn wir im tiefen Becken sind und nicht wissen, wie wir da rauskommen, eigentlich aus dem Becken aussteigen wollen. Wenn wir denken, dass wir ertrinken, dann Gottes Stimme zu hören und zu wissen, er ist immer noch da, ist gar nicht so leicht. Und vielleicht geht es genau darum, dass Gott uns manchmal an so eine Grenze bringt oder sogar über eine Grenze bringt unserer körperlichen Fähigkeiten, unserer Kräfte, unseres Glaubens, dass er uns ein Stück weit darüber bringt, damit wir erkennen können, es geht für uns nicht weiter aus eigener Kraft. Dass wir aufhören zu strampeln, dass wir still werden und anfangen, ihn zu suchen und ihn zu finden, vielleicht auch in einem Säuseln oder in einem dahingehenden Schweigen. Damit wir vielleicht Dinge sein lassen und ihm wieder von neuem anfangen zu begegnen und er unsere Hör- und Sehprobleme heilen kann und wir ihn wieder klar wahrnehmen, auch wenn es kaum wahrnehmbar ist, weil seine Stimme eine sanfte ist. Vielleicht bist du heute hier und du hast diese Stimme, seine Gegenwart schon lange nicht mehr wahrgenommen. Und vielleicht hast du auch eine Glaubenskrise erlebt und du hast Fragen. Fragen, die wir uns alle einmal stellen und die ich mir schon einmal gestellt habe. Ist Gott wirklich gut? Wenn ja, warum lässt er zu, dass mir das passiert? Warum fühle ich mich manchmal alleingelassen? Warum bricht er manchmal nicht durch mit einem Wunder, was ich doch brauche und was er doch eigentlich kann? Ich träume doch alles zu. Warum erlebe ich keinen Durchbruch in meiner Familie, in meinem Beruf, in meiner Wohnsituation oder in meiner Gesundheit? Vielleicht fragst du dich, warum begegnet Gott mir nicht so, wie er scheinbar anderen begegnet, wie er Elia begegnet? Warum erlebe ich das nicht? Auch das kann uns verzweifeln lassen. Und vielleicht fragst du dich auch, was habe ich falsch gemacht, dass er mich offenbar weder sieht noch hört, geschweige denn mir Antwort gibt. Bin ich nicht gut genug für ihn? Und du merkst bei diesen Fragen vielleicht, wenn es deine Fragen sind, dass sie etwas mit dir machen. Dass sie dich vielleicht treffen in deinem tiefsten Inneren. Weil in dieser Phase des Glaubens, in den ersten drei Phasen des Glaubens, ging es um Äußerlichkeiten vor allem. Begeisterung. Dass wir andere nachahmen. Dass wir uns einsetzen. Dass wir mitarbeiten. Dass wir dienen. Aber jetzt, in dieser Phase, auf einmal geht es um unser Innerstes. Und bis dahin, vielleicht in deinem Glauben, war alles gut. Und die Freude war da und die Begeisterung war da über Glaube, über Gemeinde, über Gemeinschaft. Und bis jetzt hat alles Sinn gemacht. Und du hast gesessen hier und du hast Predigten gehört und gedacht, ja genau, so wie der das predigt, so glaube ich das und so kann ich das mitgehen. Und die Lieder, die wir singen, die kann ich komplett unterschreiben. So ist Gott wirklich, so erlebe ich ihn immer. Und auf einmal stimmt es halt nicht mehr. Auf einmal deckt sich das nicht mehr. Dieser äußere Glaube, den du angenommen hast, deckt sich nicht mehr mit deinem inneren Glauben. Beantwortet nicht mehr deine Fragen, die sich aufgetan haben. Und vielleicht habe ich einige von denen erwischt, gerade als ich sie so aufgezählt habe. Und es gibt einen Trend in unserer Zeit, den ich beobachte und wo ich sagen möchte, bitte spring nicht auf diesen Zug, okay? Diese Spannung, die dann entsteht, wenn das, was wir gehört haben und angenommen haben, sich nicht mehr deckt mit dem, was in unserem Innersten passiert, sich nicht mehr deckt mit unserer Lebenssituation. Diese Spannung, die kann man auf zwei verschiedenen Art und Weise lösen. Und die eine Art und Weise, die ziemlich beliebt ist gerade, ist, dass wir einfach sagen, okay, dann löse ich mich von dem, was ich vorher geglaubt habe, weil das stimmt ja nicht, trifft ja nicht zu. Dann umarme ich den Zweifel und nehme den Zweifel an. Und ich sehe so in den sozialen Medien so viele Influencer, die sich feiern lassen für ihre Glaubenszweifel als ein Ausdruck von Echtheit. Hey, ich bin so authentisch, ich bin so echt und deswegen zweifle ich. Und deswegen feiere ich meinen Zweifel. Und ich lese die Posts, in denen ausführlich Leute beschreiben, wie sie ihren früheren Glauben auseinandernehmen und beschreiben, wie frei sie dieser Weg der Dekonstruktion doch gemacht hat, weil die Spannung jetzt weg ist. Und sie ist weg, ne? Das, was ich gehört habe und das, was ich erlebe, das habe ich zusammengebracht. Und ich lese diese Geschichten, ich lese diese Stories. Und am Ende steht ganz oft, und heute glaube ich gar nichts mehr. Und ich fühle mich frei. Und ich lese, und ich bin am Ende dieser Post angekommen und ich bin traurig, weil ich denke, hätte das wirklich so sein müssen, dass im Auflösen dieser Spannung wir unseren Glauben verlieren? Es gibt einen anderen Weg, diese Spannung aufzulösen und nicht den Glauben zu verlieren, sondern zu einem tieferen, realeren Glauben zu gelangen. Und der Kirchenvater Augustinus hat es in seinen Bekenntnissen so geschrieben. Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ich glaube, der richtige Umgang mit unserer Spannung, mit unserer Unruhe, die entsteht, wenn wir vielleicht in die Tiefen gehen des Glaubens, hinter das Seil gehen, die lassen sich auflösen, wenn wir ihn suchen und bei ihm Antwort finden und an ihm festhalten. Ich glaube, hinter dem Seil und am Ende des Schwimmbeckens wartet ein Jesus auf uns, der vielleicht anders ist, als du ihn beim Losschwimmen geglaubt hast und erwartet hast. Aber er ist da und er ist schön und er erwartet dich. Und er empfängt dich mit offenen Armen und hebt dich so zu sich am Ende des Beckens. So stelle ich mir das vor. Und so erlebe ich das in meinem Alltag. Und so möchte ich dich einladen am Ende dieser Predigt. Und für dich beten, wenn du in einer Glaubenskrise steckst. Ich möchte für dich gleich beten und dich einladen, dass du das zu deinem Gebet machst, dass du dieses Gebet selber sprichst. Wenn du körperlich müde bist und vielleicht nicht mehr kannst, so wie Elia, dass Gott dich durch seinen Heiligen Geist erfrischt. Vielleicht bist das du heute. Vielleicht gehörst du auch zu der zweiten Gruppe von Menschen und da möchte ich für dich beten, wenn du vielleicht Ängste hast oder Zweifel gerade jetzt und sie sind stärker als dein Glaube, den du hattest, dass Gott dich herausruft aus deiner Höhle. Und dass er zu dir spricht, vielleicht auch in diesem leisen Säuseln, das kaum wahrnehmbar ist, aber du ihm begegnest. Und vielleicht gehörst du zu der dritten und letzten Gruppe. Vielleicht habe ich eine Frage, die ich gerade gestellt habe. Vielleicht habe ich damit eine Frage erwischt, die du hast. Eine Frage an Gott, wo du vielleicht vor einer Wand stehst und nicht weißt, wie kommst du weiter. Und ich möchte dafür beten, dass er dir eine Antwort gibt auf deine Frage, die du gerade hast in deiner Glaubenskrise. Lass mich beten. Und ich lade dich ein, dass du betest. Herr, danke, dass du hier bist. Und danke, dass du am Ende des tiefen Beckens auf uns wartest. Und ich bete für die Personen, die gerade straucheln, die ins Tiefe hineingeraten sind und merken, mein Glaube trägt mich gerade nicht. Die vielleicht auch merken, wie die Angst scheinbar die Oberhand gewinnt. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass in deinem Namen die Angst gehen muss. Und dass du durch deinen Heiligen Geist Glaube schenkst, der trägt. Auch wenn das Wasser tief ist. Auch wenn wir das Ende des Beckens nicht sehen. Komm du da hinein. Und trage du die, die gerade straucheln, an das andere Ende des Beckens, wo du wartest, Jesus. Und Herr, ich möchte dich bitten für die, die körperlich müde sind, die nicht mehr können, die so wie Elia sagen, ich kann nicht mehr. Dass du kommst und dass du erfrischst, dass du neue Kraft schenkst durch deinen Heiligen Geist und dass du ein Aufschwingen schenkst, eine Kraft schenkst, dass einige, die am Boden sind, aufsteigen wie Adler. Und Herr, du siehst die Fragen, die der ein oder andere hat, die Zweifel an deiner Güte, die Zweifel an dem, was du verheißen hast und zugesagt hast, die offenen Fragen und die Sehnsucht nach Antworten. Herr, und ich bitte dich, dass du sprichst, dass du Antwort gibst. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu hören, dich wahrzunehmen im leisen Säuseln, im dahinschwebenden Schweigen. Dass wir im Sturm des Lebens, im Lärm unserer Umgebung, dich wahrnehmen, wie du sprichst und wie du hineinbrechen möchtest in unser Leben, um uns hinauszuführen aus der Glaubenskrise. Und Herr, zum Schluss bete ich für Heilung. Da, wo wir Glaubenskrisen erlebt haben und sie Narben hinterlassen haben. Die Kämpfe unseres Lebens und die Kämpfe auch im Glauben und mit unserem Glauben an dich, Jesus. Danke, dass du, so wie bei Elia, liebevoll bist, barmherzig bist, dich hinabbeugst in unser Leben hinein und uns heil machen kannst. Jesus, danke, dass du gut bist, dass du vielleicht anders bist, als wir das manchmal bekennen und uns vorstellen mit unserem menschlichen Verstand und Wissen. Aber du bist gut und bei dir finden wir Antwort und bei dir kommen wir an. Du bist unser Ziel und dafür danken wir dir und dafür loben und preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.